Für EU-Kommissionspräsident Barroso sind Eurobonds eine Wunderwaffe. Für Bundeskanzlerin Merkel eine Maßnahme zur falschen Zeit. Noch. Welche Chancen, welche Gefahren bergen Eurobonds? Und wie viel Zeit bleibt noch, um die Schuldenkrise in den Griff zu kriegen?
Guten Abend und willkommen zur Phoenix-Runde. Euro-Bonds, Stabilitätsbonds, Elite-Bonds, von Gipfel zu Gipfel, von Tag zu Tag wird neu diskutiert, bislang ohne wirklichen Erfolg. Heute erst haben die Finanzminister der Eurozone wieder zusammengesessen. Klar ist, die Euro-Länder müssen sich etwas überlegen, denn mitten in der Krise kommt der nächste GAU bestimmt. Verunsicherung macht sich breit beim deutschen Bürger, bei den europäischen Nachbarn und bei den Freunden aus den USA. Euro-Bonds, Teufelszeug oder letzter Ausweg, darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, Gustav Horn, Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, Silke Wettach, Journalistin und EU-Korrespondentin für die Wirtschaftswoche in Brüssel und Peter Bofinger, Ökonom an der Universität Würzburg und einer der fünf Wirtschaftsweisen. Herr Bofinger, Sie sagen, Eurobonds könnten eine Lösung sein. Wenn Sie jetzt dafür Werbung machen müssten, wie würde sich das anhören?
Eigentlich ganz einfach. Wir wollen ja, dass die Länder im Euroraum mit ihren Schulden zurechtkommen. Wir wollen ja keine Insolvenz von Staaten, wir wollen keine Schuldenkrisen, sondern wir wollen, dass die Staaten ihre Schulden bewältigen können. Und wenn Italien zu 4% Geld bekommt auf den Finanzmärkten, dann kann es auch mit seiner Verschuldung gut zurechtkommen. Italien hat einen Überschuss seiner Staatseinnahmen über die Ausgaben, wenn man die Zinsausgaben abrechnet. Das heißt, Italien schafft das. Wenn wir 7, 8 oder 9% Zinsen haben für Italien, dann schafft das Land das nicht.
Im Moment sind es so um die 7%
genau, aber Italien. Das kann ja weitergehen, diese Spiralen gehen ja weiter nach oben. Und dann ist es für Italien einfach nicht machbar, die Schulden zurückzubezahlen. Und da wir ja auch ein Interesse haben, dass diese Schulden zurückbezahlt werden, unsere Versicherungen, unsere Banken sind ja da auch investiert, ist das auch in unserem Interesse, dass einfach Italien mit seinen Schulden fertig wird. Und Eurobonds sind das Mittel, damit die Schuldenrückzahlung auch garantiert wird.
Herr Horn, gibt es mittlerweile 3 Modelle für Eurobonds. Ist es fast schon egal, welches Modell, Hauptsache es kommt eins?
In der Tat sind wir im Moment schon in einer Situation, wo es fast egal ist, welches Modell betrieben wird. Wir brauchen ohnehin schon mittlerweile mehr als Eurobonds. Deshalb würde ich nicht sagen, das ist der letzte Ausweg. Das ist ein Element eines Auswegs, eine Fahrbahn des Auswegs gleichermaßen. Wir brauchen dazu auch noch den Einsatz der EZB, die Garantien gibt, den Euroraum zu stabilisieren durch den Aufkauf von Anleihen. Wir haben mittlerweile eine tiefgreifende Vertrauenskrise, die immer mehr Länder ergreift. Auch Deutschland steht an der Schwelle zu einer Vertrauenskrise. Wir haben es in den letzten Tagen in den ersten Auktionen gesehen. Der private Zahlungsverkehr ist faktisch zusammengebrochen, wird nur noch durch die EZB am Leben erhalten, durch Zuteilung von Liquidität in unbegrenzter Höhe. In einer solchen Situation braucht man dringend ein großes Signal für Vertrauen. Und das wäre in der Tat eine Doppelpackung aus Eurobonds und einer Garantie der EZB. Mhm.
Ja, was wäre so schlecht an den Eurobonds? Wir hören das Stichwort Vertrauen, wir hören, dass sich andere Länder dann eben oder auch eben die Eurozone besser Geld leihen kann. Was spricht dagegen?
Die Antwort ist ganz einfach. Jemand muss sie kaufen. Denn ohne Käufer macht das Ganze keinen Sinn. Und Sie selbst haben gesagt, wir haben letzte Woche gesehen, in Deutschland haben wir mittlerweile auch eine Vertrauenskrise. Die Anleger wollen nicht unbedingt deutsche Anleihen mehr. Nur 2/3 der Auktionen sind abgenommen worden und rund 2 Milliarden an Anleihen sind liegen geblieben. Das heißt, die Anleger misstrauen mittlerweile den gesamten Euroraum. Und wenn wir jetzt alles in einen Topf werfen, haben wir keine Garantie, dass es in irgendeiner Weise besser wird. Im Gegenteil, wenn Deutschland mit seinem AAA für alle quasi haftet, besteht sogar die Gefahr, dass die Bonität Deutschlands leidet.
Aber würde man nicht Gemeinsamkeit zeigen?
Naja, also die Frage ist ja, ob der Ausgangsbefund stimmt. Italien hat eine Staatsanleihe begeben, hat 7,5 Milliarden Euro platzieren können. Das Ziel war zwischen 5 und 8 Milliarden. Sie sind also deutlich am oberen Rand ihrer Zielgröße angekommen. Für alle Laufzeiten in diesen 7,5 Milliarden zahlen sie über 7%. Aber selbst nach Aussage des Vizepräsidenten der italienischen Notenbank ist das für Italien kein Problem. Italien hat Mitte der 90er Jahre bei dem gleichen Schuldenstand 120% des Bruttoinlandsprodukts auch Zinsen gezahlt, die deutlich sogar nach darüber lagen, die zweistellig waren. Und insofern ist das etwas, was dieses Land, das ja jetzt sukzessive erst davon betroffen ist, auch umgehen kann. Es sind ja Wirkungen, der Finanzmärkte und differenzierende Signale, die wir brauchen. Wenn wir Eurobonds einführen, werden wir sie ja nie mehr wegbekommen. Das ist ein, man muss ja immer unterscheiden zwischen einem Instrument oder einer Arznei, die hilft in der Krankheit. Und was hat sie an langfristigen Schäden?
Wird und sie verzerrt. In der Krankheit gerade helfen? Die dauert ja
da
schon
bin ich noch nicht so sicher. Einmal gilt dieses Kaufargument, dass die Frage, ob sich dadurch irgendetwas an Vertrauen ändert, außer dass die noch starken Länder in einer höheren Finanzierungs- und in einer höheren Risikoposition sind, wenn es diese Eurobonds gibt, weil diese vier AAA-Staaten natürlich dann am Ende dann auch gesehen werden, als diejenigen, die das durchzufinanzieren haben, wenn es dann irgendwo Probleme gäbe. Das ist das eine. Und kurzfristig würden ja auch nur sozusagen die revolvierenden Papiere, also das, was in den Markt käme, dadurch ersetzt. Langfristig aber, wenn wir sie haben, sind die Anreize verzerrt für eine angemessen solide Finanzpolitik. Wir haben ja noch nicht mal in der Bundesrepublik Deutschland eine Einheitsanleihe der Bundesländer. Also insofern leuchtet mir nicht ganz ein, warum man diesen Weg gehen muss mit den hohen negativen Konsequenzen für die Anreize. Warum sollen Länder dann sich eigentlich solide verhalten, wenn es am Ende diese Mischfinanzierung gibt?
Und wir
gibt?
Wollen auch gleich eben noch mal darüber sprechen, welche Regeln möglicherweise aufgestellt werden müssten. Darüber wird ja dann auch immer diskutiert.
Ich denke, das Beispiel Bundesrepublik Deutschland ist ein gutes Beispiel, was Herr Hüther gebracht hat. Wir haben in Deutschland in der Tat keine einheitliche Anleihe, aber wir haben in Deutschland eine Bundesgarantie für alle Anleihen. Es gibt die Bundestreue. Insgesamt, wenn ein Land, wenn eine Stadt pleite gehen würde, wenn es die Schulden nicht mehr bedienen könnte, müsste der Rest der Bundesrepublik Deutschland, der Rest der Gebietskörperschaften dafür einstehen. Das weiß jeder. Und insofern sind die Zinsen auch bei bremischen Anleihen niedrig und nicht hoch, wie es die Verschuldungssituation eigentlich erfordern würde. Das zeigt doch dieses Beispiel, dass erst eine gemeinsame Haftung, ein gemeinschaftliches Eintreten dieses Vertrauen erzeugt, was derzeit, wie Sie richtigerweise sagen, auch für die Bundesrepublik Deutschland schon in Gefahr ist. Erst die Gemeinschaftshaftung, die Aussage und damit die Aussage, wir sind ein gemeinsamer Währungsraum, wir sind eine gemeinsame Volkswirtschaft und stehen wechselseitig mit unserer Wirtschaftskraft dafür ein. Erst die schafft das Vertrauen, das Sie als einzelnes Land nicht haben werden. Ihre Argumentation war implizit ein Plädoyer für den Austritt der Bundesrepublik Deutschlands aus dem Euro. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein.
Wir haben auch Währungsregionen in anderen Regionen der Welt, wo es auch einen Haftungsausschluss gibt. In den USA gibt es einen eindeutigen Haftungsausschluss und diese Währungsunion funktioniert auch zwischen den 50 Staaten
mit einer Garantie der FED.
Und der jetzt alles sozusagen in einen Käuferstreik zu überführen, halte ich für sehr fragwürdig, denn natürlich ist nicht alles platziert worden von der Bundesanleihe, aber würden Sie ein Papier kaufen, das Ihnen noch nicht mal die Realwertsicherung in der Verzinsung bietet? Das, was da unter 2% war, ist einfach eine Überdehnung sozusagen dieses Zinsschritts nach unten. Ich halte das für völlig verfehlt, das als Käuferstreik zu bezeichnen. Es gibt einfach dafür, für diese Rendite keinen. Dann müssen sie halt 2,x, 2,1, 2,2, dann wird das auch platziert. Wir haben einfach uns gewöhnt, auch von Seiten der Bundesrepublik an so günstige Finanzierungskonditionen. Das ist kein Beleg dafür, dass die Bundesregierung an sich jetzt hier in einem generellen Käuferstreik steht.
Aber die Frage ist, was hat die Bundesregierung oder was hat Deutschland davon, wenn sozusagen jetzt der Sog noch weitergeht, mehr Länder noch in die Krise gezogen werden und am Ende dann auch keiner mehr deutsche Staatsanleihen haben will.
Also ist
es dann nicht besser, ein bisschen mehr Zinsen in Kauf zu nehmen?
Zunächst mal sehe ich das auch so, wie Herr Hüther meint, sollte das nicht überdramatisieren. Deutsche Staatsanleihen haben nach wie vor Renditen, die historisch extrem niedrig sind. Deutschland ist der sichere Hafen. Und ich glaube, das sollte man auch nicht in Frage stellen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist der, kann Italien mit den Zinsen über die Runden kommen, die es im Augenblick bezahlen muss? Hüther sagt, ja, 7% haben die schon mal gehabt, die Italiener. Ja, die haben auch noch höhere Zinsen gehabt in der Vergangenheit, aber für die Schuldentragfähigkeit kommt es darauf an, wie hoch sind die Zinsen, die man bezahlen muss und wie hoch ist das nominelle Wachstum, das ein Land hat. In den 80er Jahren hat Italien zweistellige Wachstumsraten gehabt und zweistellige Zinsen. Das hat gepasst. Dann kam eine Phase Anfang der 90er Jahre, wo die Zinsen relativ hoch waren und das Wachstum relativ schwach und da ist die Verschuldung in Italien von 100% auf 120% hochgegangen. Das heißt, eine solche Phase kann man zwar haben, aber es treibt die Schulden nach oben.
Aber es geht ja nicht nur um Italien. Es hört sich jetzt die ganze Zeit an, als wenn wir uns nur um Italien sorgen. Es geht um Italien, es geht um Länder.
Spanien und es geht ja vor allem insgesamt um die Stabilität des Finanzsystems.
Darum deswegen nochmal die Frage. Also wenn man sich jetzt nochmal eben sozusagen die Zinsen anguckt, die Deutschland zahlt im Moment eben weniger als jetzt Italien oder Griechenland, klar. Aber ist das auf Dauer gewährleistet ohne Eurobonds?
Also ich meine, entscheidend ist, wenn wir Eurobonds hätten, dass die Märkte sich dann fragen, was ist die Alternative? Die Alternative zum Eurobond ist der Dollarbond. Mhm. Und wenn Sie die Daten vergleichen, Euroraum, USA, dann hat der Euroraum derzeit ein Defizit von 4%, die Amerikaner haben eins von 10%. Also von den Fiskaldaten steht der Euroraum viel, viel schlechter da. Und die Tatsache, dass die Amerikaner so günstig das Geld bekommen, liegt eben daran, dass die Notenbank im Hintergrund dasteht und im Zweifel alle Anleihen aufkauft. Wir haben ja die völlig absurde Situation.
Die FED, die Sie eben schon angesprochen haben, was bei uns dann die EZB
wäre. Also wenn man jetzt von Fiskaldisziplin redet, haben wir ja die völlig absurde Situation, dass ein Land wie Italien, das ein sehr niedriges Defizit hat, 7%, 7,5% Zinsen bezahlen muss und ein Land wie Japan, das das gleiche Defizit hat und fast die doppelte Verschuldung zu 1% sein Geld
kriegt. Das ist halt Inlandsverschuldung in Japan.
Nein, es ist einfach
zu 94% Inlandsverschuldung.
In Italien auch.
In Italien haben wir 42% Auslandsklassierung.
Es geht darum,
ist der Euro ein Inlands- oder eine Auslandswährung?
Es geht darum,
wenn Sie das eine Inlandsverschuldung haben, ist es auch ein Verteilungsproblem und kein internationales
Aggressionsproblem. Ist der Euro eine Inlands- oder eine Auslandswährung?
Hier wird, die Frage ist jetzt, ob das für Italien sozusagen zum besonderen Problem wird. Und Italien, Sie haben ja zu Recht gesagt, hat einen Primärüberschuss. Italien kann damit zurechtkommen.
Wir verlieren doch, wir müssen noch einmal. Ich würde gerne einmal mich von Italien lösen.
Wir reden schon seit 10 Minuten über Italien.
Wenn wir, ich würde gerne einfach noch mal auf das Thema Vertrauen kommen. Darüber, das wird immer wieder angesprochen. Es ist ja wirklich die Frage, wie reagieren die Märkte? Wie ist das Vertrauen im Moment? Das Vertrauen ist erschüttert, auch gerade was Deutschland angeht. Könnte das nicht wirklich Vertrauen schaffen, wenn man zusammenrückt?
Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man Eurobonds nicht schnell schaffen kann. Das hat die Kommission in ihrem Grünbuch letzte Woche ja auch ganz klar dargelegt. Zwei der drei Varianten kann man nur machen, und zwar die als schlagkräftig dargestellt werden, kann man nur machen, indem man eine Vertragsänderung vorher hinbekommt. Mhm. Vertragsänderungen dauern erfahrungsgemäß Jahre. Und auch in, also wenn man es unter Druck machen würde, aber die Deutschen sind dagegen, also deswegen ist nicht zu erwarten, dass man es schnell machen kann. Solange haben wir nicht Zeit.
Also was sollen wir jetzt schnell machen?
Der Markt lässt es nicht
zu.
Ich sage Ihnen, was passieren wird. Ich sage Ihnen nicht, was
bei dem bleiben, was wir beschlossen haben. Schauen wir uns doch mal Irland an, weil wir nach einem anderen Land gefragt haben. In Irland beobachten wir, dass die Märkte die dortigen Anstrengungen auch anders bewerten. Es entsteht ja auch wieder Vertrauen. Es ist ja nicht so, dass nur Vertrauen verloren geht. Italien hat eine politische Krise und dies entsprechend an den Märkten gewürdigt worden. Wir haben in Spanien eine Neubewertung, eine neue Regierung, die erst einmal zeigen muss, was sie tut. Aber wir stellen fest, seit Sommer sind die irischen Anleihen nicht mehr zweistellig, sondern sind runtergekommen in der Rendite. Das zeigt doch auch, dass Märkte differenzieren. Und das ist der Punkt, auf den wir doch auch noch mal achten müssen. Ist es richtig, diese Differenzierungsleistung aufzugeben der Finanzmärkte? Die verlieren wir. Und wir verlieren sie dauerhaft, weil die Eurobonds, wenn wir sie einmal haben, dann das Finanzierungsinstrument sind. Oder stellen wir mal, alle Ratifizierungsprozesse laufen und wir hätten das irgendwann. Wir würden das ja nie mehr zurückdrehen. Wir würden also etwas einführen, wo wir eine Fiskaldisziplin mit einfordern, die wir aber an anderer Stelle nicht geregelt haben. Wir unterstellen eine Haftungsunion, die wir so nicht haben. Wir müssten ein ganz anderes Regelwerk haben.
Ich würde mal ganz gerne diese Disziplinierungsfunktion der Märkte genauer angucken. Nehmen wir doch nochmal Italien. Italien hatte zu Jahresanfang etwa einen Zinsaufschlag von 2%. Jetzt haben sie 1-5%. Was ist denn in Italien schlechter geworden? Berlusconi ist weg. Italien hat sich im Laufe des Jahres dazu bereit gefunden, deutliche Maßnahmen zu machen, dass das Defizit reduziert wird. Und für das nächste Jahr die Maßnahmen sehen vor, dass nochmal 2% Defizitreduktion stattfindet. Das heißt, Italien hat eigentlich in diesem Jahr nur Dinge gemacht, die Lage verbessert haben. Trotzdem ist
die Märkte
reagieren völlig falsch.
Aber der Druck ist doch entstanden. Also Herr Berlusconi ist doch nur gegangen, weil die Märkte Druck ausgeübt
haben. Jetzt ist er doch weg und die Zinsen sind noch höher. Er ist doch weg und die Zinsen sind noch höher. Und auch selbst unter Berlusconi ist ein Programm beschlossen worden im Herbst, das das Defizit deutlich zurückführt. Und mal Italien doch klarzustellen, Italien ist nach Deutschland das zweitsolideste G7-Land. Es hat das zweitniedrigste Defizit nach Deutschland. Das kommt überhaupt nicht vor. Und dieser Anstieg der Zinsen ist überhaupt nicht reflektiert durch irgendein zusätzliches Fehlverhalten der Länder. Im Gegenteil, alle Länder haben in diesem Jahr ihre Defizite reduziert und reduzieren sie im nächsten Jahr auch. Und die Märkte sehen das überhaupt nicht. Die Märkte erhöhen die Zinsen, weil sie einfach in Panik sind, weil sie Angst haben, dass sie ihr Geld nicht zurückkriegen. Und wenn alle rennen, dann ist das auch der Fall. Das ist ein reines Herdenverhalten. Und diesem Herdenverhalten sollte man meiner Meinung nach nicht die Wirtschaftspolitik des Euroraums anvertrauen. Denn wir laufen Gefahr, dass bei diesem Prozess, Prozess wir noch bis Weihnachten eine Implosion des Finanzsystems
kriegen. Das ist eine spannende Frage. Ist es Panik? Ist es Panik oder ist es eine generelle andere Perzeption der Finanzpolitik? Hatten wir vorher eine hohe Schuldentoleranz und man hat nicht hingeschaut? Ich bin ja bei Ihnen zu sagen, in den Jahren bis 2009 haben Finanzmärkte auch gepennt. Ich meine, man konnte ja sehen, wie die Auslandsverschuldung des griechischen Staates angestiegen ist. Die Renditen oder die Spreads waren weiter rückläufig bezogen auf die Bundesanleihe. Aber offenkundig hat sich das fundamental verändert und Finanzpolitik wird anders bewertet. Und auf einmal werden diese 124% Schuldenstandsquote in Italien neu gewürdigt. Und man will jetzt erstmal sehen,
was diese Regierung am Hut hat. Welche Würdigung stimmt denn nun? Die erste oder die zweite? Ich meine, ich finde, die Finanzmärkte haben ihr Vertrauen nicht verdient. Denn entweder haben sie sich beim ersten Mal geirrt und haben gepennt, wie Sie sagen, oder haben sie sich jetzt beim zweiten Mal, sind sie richtig? Woher nehmen sie dieses Vertrauen? Vielleicht sind sie jetzt panisch, wie Herr Bofinger richtigerweise sagt. Erst haben sie gepennt und dann sind sie panisch. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einer Institution zu tun, die zu Überreaktionen oder Unterreaktionen neigt. Und einer solchen Institution können wir doch nicht die Stabilität des Euroraums anvertrauen. Das heißt, diese Institution braucht politische Rahmenbedingungen, an denen sie sich glaubhaft orientieren kann. Und solche politischen Rahmenbedingungen kann man zum Beispiel gerade durch Eurobonds setzen. Das ist eine Orientierungsmarke, die den Märkten zeigt, hier haften alle Länder gemeinschaftlich. Es bringt gar nichts, hier einzelne Länder auszusortieren, panisch oder pennig zu reagieren. Wir haben hier eine gemeinsame Währungsunion, die gemeinsam die Probleme löst.
Herr Horn, wer hätte denn, wenn wir das mal so ein bisschen aufdröseln, wer hätte denn was von den Eurobonds? Die EU-Kommission will sie unbedingt. Frankreich traut sich nicht so richtig zu sagen, aber will sie eigentlich auch. Wo sind da so die Beweggründe? Merkel sagt nein, erstmal nicht.
Wir hätten erstmal alle etwas davon. Ich meine, auch Deutschland ist ja nicht in einer beneidenswerten Position in der Krise, in der wir gerade sind. Wir laufen gerade in eine Rezession hinein in ganz Europa. Das wird unsere Exporte im nächsten Jahr massiv treffen. Wenn der Euroraum aufbrechen würde, werden wir Aufwertungen erleben. Der Restwährung, die sich gewaschen hat, unsere Exportindustrien werden darunter massiv zu leiden haben. Das heißt, auch Deutschland hat ein massives Interesse daran, dass diese Eurozone stabilisiert wird.
Also unser Beweggrund wäre sozusagen, um den Export noch aufrechtzuerhalten.
Um unseren den stabilen Wirtschaftsraum zu haben, in den 42% unserer Exporte hineingehen. Andere Länder haben natürlich die gleichen Beweggründe, sofern sie sehr stark mit dem Euroraum verknüpft sind. Und natürlich, um ihre Staatsschuldenkrise dann auch in den Griff zu bekommen, um wieder mit Vertrauen und niedrigen Zinssätzen diese Schuldenlast, die sie haben, vertretbar bedienen zu können.
Ich gebe Ihnen absolut recht, dass man Stabilität braucht. Also, dass Deutschland ein großes Interesse hat an einer stabilen Eurozone. Aber mit den Eurobonds kriegen Sie doch das Gegenteil. Weil wer sorgt für Haushaltsdisziplin bei Ihrem Modell?
Das ist ja ein wichtiger Punkt. Niemand, den ich kenne, plädiert dafür, nur die Eurobonds einzuführen. Sondern alle, die diese Modelle haben, sagen, natürlich muss das einhergehen mit mehr fiskalischer Disziplin. Das ist doch ganz klar. Und ich finde da auch, dass wir eine Chance haben.
Mit mehr jetzt, oder mit einer ganz anderen? Ich glaube, Herr Bofinger, dieses mehr stimmt leider.
Wie könnte das aussehen? Ja. Aus meiner Sicht brauchen wir einfach mehr Einfluss der Kommission oder auch des Europäischen Parlaments auf die nationalen Haushaltspolitiken. Mhm. Man könnte sich vorstellen, dass Länder, die sich über Eurobonds finanzieren, ihr Budget vorher vom Europäischen Parlament genehmigen lassen müssen. Man könnte sich vorstellen, dass Länder, die Defizitziele nicht einhalten, dass die sich verpflichten müssen, dann nach Vorgabe von Brüssel bestimmte Steuern zu erhöhen.
Welche Steuern könnten das sein?
Beispielsweise die Mehrwertsteuer oder die Einkommensteuer, eine Art Schuldensoli, haben wir am Sachverständigenrat schon vorgeschlagen.
Also eine Art Strafe.
Nee, ist ja keine Strafe, sondern einfach, wenn das Land selber die Politik das nicht beschließen kann, dann wird eben in Brüssel beschlossen, 5% Aufschlag auf die Einkommensteuer.
Sind das denn realistische Regeln, die man durchsetzen kann?
Ich glaube schon, dass wir im Augenblick sehr viel an Disziplin durchsetzen könnten. Die Italiener, wahrscheinlich auch die Spanier, die meisten Länder wären sehr, sehr froh, wenn sie die Schuldenkrise dadurch in den Griff kriegen können, dass sie zu niedrigen Zinsen das Geld bekommen. Und ich glaube, wir haben eine einmalige Chance, jetzt auch Stabilitätsregeln durchzusetzen, die verhindern, dass wir in Zukunft ein solches Fehlverhalten haben.
Das ist ein anderes Staatssystem, was wir in Europa haben. Wenn Sie das so beschreiben, der Durchgriff auf die nationalen Haushalte, dann hebeln Sie das Budgetrecht der nationalen Parlamente aus. Das muss man dann auch wirklich sagen. Das heißt, wir haben eine völlig andere demokratische Legitimation, die wir benötigen, um das zu organisieren. Und die Frage ist, ist das Gegenstand auch der Debatte? So wird nämlich in Europa der Eurobond nicht behandelt. Das wird auf der einen Seite, wir brauchen jetzt schnell, ganz schnell. Und das andere, was dann dazu notwendig wäre, was ich auch aus meiner Einschätzung der demokratischen Strukturen oder wie es sein sollte, nicht akzeptiere, aber nehmen wir mal an, man würde das dazu nehmen, werden wir so nicht bekommen. Ich halte das für absolut naiv, Herr Bofinger, was Sie an der Stelle sagen.
Aber
es ist auch ein anderes Staatsgebilde, was Sie für Europa. Das ist ein wirklich dann zentralistisch durchgreifend. Aber mit Sicherheit, wenn Sie das sagen,
wie zentralistisch wäre das?
Die Parlamentsentscheidungen, das geht ja auch gar nicht. Was sagt unser Verfassungsgericht?
Das wäre extrem zentralistisch. Und wir hatten vorletzte Woche einen extrem interessanten Beispielfall, nämlich der Bundestag hat als erster vom irischen Haushalt 2012 erfahren. Das hat CETO und Mordio ausgelöst in Irland. Die irischen Abgeordneten waren erbost, wie es sein kann, dass andere Abgeordnete vor ihnen erfahren, was in ihrem Staat geplant ist. Und ich möchte mal wissen, wie es hier nebenan dann zugehen wird, wenn eben die Bundestagsabgeordneten als Zweite oder als Dritte erfahren, was angedacht ist und vorher die Europaabgeordneten oder die Kommission.
Wir bräuchten ja gar nicht so viel Eingriff. Für Länder, die zum Beispiel eine Schuldenbremse haben wie Deutschland, die gut implementiert ist, wäre es völlig unnötig, dass eine Genehmigung durchs Europäische Parlament da ist. Für Länder, die einen niedrigen Schuldenstand haben, unter 60%,
wäre das auch nicht erforderlich. Aber gut, um die geht es ja nicht wirklich. Also es geht ja schon um die Länder, die es möglicherweise
nicht einhalten. Die Länder, die hohe Schulden haben, da würde ich sagen, ist das auch ein Preis, den man verlangen kann, dass man sagt, wir haften gemeinsam, also müsst ihr auch bereit sein, die Genehmigung eures Budgets zu akzeptieren. Und das bedeutet ja nicht, dass das Parlament nicht die einzelnen Strukturen des Budgets bestimmen kann. Es geht um die Eckpunkte, das Defizit. Und das ist doch machbar. Und wir müssen doch mal Klartext reden. Wenn wir sagen, alles soll so bleiben, wie es ist. Keine Eurobonds, keine EZB-Finanzierung, keine stärkere Kontrolle durch das Parlament, was ich eigentlich vorziehen würde, das Europäische Parlament, nationaler Haushalt, dann laufen wir Gefahr, dass das Ganze auseinanderbricht.
Meine, das kann man nicht so sagen.
Das kann man doch nicht so einfach sagen.
Entschuldigung, das ist mir noch viel. Glauben Sie denn, dass das einfach auseinanderbricht? Dass es keine andere Alternative gibt? Das ist die These. Und die These müssen wir ein bisschen, weil wir können nicht immer sagen, wie die Politik, es gibt keine Alternative.
Über die These wollen wir auch noch sprechen. Das Wort alternativlos benutzen wir erstmal nicht.
An die Wurzeln der Krise zurückgehen. Denn ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wir eine völlig falsche Diagnose über die Ursprünge der Krise stellen. Es ist mir zu eng, das als eine Staatsschuldenkrise zu bezeichnen. Der Ursprung dieser Krise ist eine innereuropäische Leistungsbilanzkrise. Der Handel zwischen den Ländern hat zu massiven Ungleichgewichten geführt. Und die Ungleichgewichte heißt, dass die Defizitländer sich immer mehr verschuldet haben, öffentlich wie privat.
Ganz freiwillig.
Das mussten sie nicht. Sie haben Fehler gemacht. Ich sage ja, da sind Fehler gemacht worden. Insofern müssen wir aber auch bei der Leistungsbilanz ansetzen. Und das betrifft öffentliche wie private Verschuldung. In Spanien zum Beispiel ist die Staatsverschuldung immer noch niedriger als bei uns. Und in Irland war sie auch lange niedriger als bei uns. Die Staatsverschuldung ist dort nicht das Ursprungsproblem.
Die privaten Sektoren dazu.
Private wie öffentliche Schulden nehmen. Mhm. Und deshalb müssen wir beides im Blick behalten. Staatsschulden und Schuldenbremsenregeln greifen viel zu eng, sondern wir müssen eine Institution haben in Europa, die die Leistungsbilanzen zwischen den Ländern überwacht und den Regierungen dann natürlich, so wie der IMF das im globalen Maßstab tut, im innereuropäischen Maßstab natürlich Auflagen machen kann, in welche Richtung die Politik zu gehen hat, ob die Finanzpolitik restriktiv oder eher expansiv geregelt werden soll. Das muss schon sein. Und wenn man das macht und diese Leistungsbilanzkrisen vermeidet, dann kann man auch die nächste Krise vermeiden. Machen wir es nicht und verengen es nur auf Staatsschulden, haben wir das Problem nicht gelöst.
Sie haben ja recht, dass wir eine völlige Fehlentwicklung am Anfang der Währungsunion hatten, weil die Beitrittsrendite, die diese Länder verspürt haben, durch die niedrigen Zinsen und die Verfügbarkeit von Krediten dazu geführt hat, dass die privaten Sektoren sich genauso wie der Staat verschuldet haben in der Form, wie sie es vorher nicht getan haben. Ja. Das hat zu Fehlallokationen von Ressourcen geführt, hat zu Überkonsumption geführt, hat zum Teil auch zu Vermögenswertpreisen, Assetpreisinflation geführt, im Immobilienbereich beispielsweise. Aber das ist sozusagen geschuldet einer falschen Einsteuerung der Währungsunion. Das müssen wir künftig verhindern, das ist hier völlig richtig. Aber trotzdem bleibt es am Ende des Tages in der gesamten europäischen Betrachtung auch eine Staatsschuldenkrise. Und wir müssen fragen, wie wir Verantwortungen zuordnen. Sie haben vorhin gefragt, ob die Finanzmärkte jetzt irgendwie klüger sind. Ich würde ja zugeben, dass Finanzmärkte auch übertreiben. Da bin ich durchaus dabei. Aber sie sind nicht so, dass sie alles über einen Kamm scheren. Und das ist der Hinweis, dass sie beispielsweise, ich habe das irische Beispiel genannt, auch differenzieren. Und diese Differenzierungsleistungen erbringen sie immer dann, wenn sie etwas ruhiger schauen. Aber der Grundtenor ist ein anderer. Und das müssen wir einfach sehen. Und ist das eigentlich so schlecht, was da passiert? Nehmen Sie mal das Beispiel Österreich. Die österreichische Bundesregierung hat über Nacht, obwohl sie das noch Wochen vorher abgelehnt hat, ein Gesetz zu einer Einführung der Schuldenbremse nach deutschem Vorbild auf den Weg gebracht, weil die Renditen für österreichische Regierungsanleihen auf den Märkten angestiegen sind. Ja, aber das wünschen wir uns doch eigentlich. Das war doch die Konstruktionslogik, zumindest Sachverständige gerade und andere in den 90er Jahren aufgeschrieben. Wir haben diesen Staatenbund in Europa, der hat eine gemeinsame Währung und die Länder müssen sich finanzpolitisch anpassen. Wenn sie das nicht tun, kommen die Märkte. Und jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das, was wir 10 Jahre nicht erlebt haben.
Nennen Sie das Demokratie?
Entschuldigung, die Regierung muss dann einfach sehen,
Das ist die Aushebelung. Das ist die Aushebelung.
Herr Orden, Güter, ich würde gerne einmal noch mal konkret Eurobonds, konkret Merkel, konkret die Rolle von Deutschland. Und sagt Angela Merkel ganz klar, ich will das erstmal nicht haben. Es gab sowas wie Elite-Bonds, die mal angesprochen wurden. Über Facebook können unsere Zuschauer auch selber noch mal ihre Meinung sagen, Kommentar abgeben. Und dort haben wir mehrere Meinungen gehört. Und die meisten sagen, die Richtung von Merkel ist eigentlich ganz in Ordnung. Ist das auch Ihr Gefühl? Sie sind ja in Brüssel, Sie erleben dort sozusagen auch die Stimmung, dass die Bürger eigentlich sagen, Eurobonds wollen wir auch nicht so recht, wir wollen nicht für den anderen haften?
Naja, Sie müssen schauen, um welches Land es sich handelt. Frau Merkel sagt es ja laut, es gibt einige andere Länder, die das laut denken, aber nicht sagen. Also wenn Sie in Österreich fragen, wenn Sie in Finnland fragen, wenn Sie in den Niederlanden fragen, werden Sie auch ein Nein hören. Es ist nur im Moment nicht so, dass die nach außen gehen und es verkünden. Wenn Sie natürlich anderswo fragen, wird die Begeisterung durchaus größer sein, weil man muss sich ja auch anschauen, in Deutschland wird die Refinanzierung des Staates teurer mit Eurobonds, in anderen Ländern wird sie billiger. Und das ist natürlich immer der Ausgangspunkt, von wo man kommt, wie es die Bürger sehen. Man darf eines nicht vergessen, wir haben ja schon so etwas wie Eurobonds. Über den Rettungsfonds EFSF haben wir ja schon eine gemeinsame Haftung und auch da haben wir gesehen, dass die Nachfrage nicht stark ist. Also wir haben auch gesehen, dass Anleger aus dem fernen Osten, denen man versucht hat, das nochmal schmackhaft zu machen, Herr Regling war heute bei den Finanzministern, die sind da sehr, sehr, sehr zögerlich, weil wir einfach auch zu viel Politik haben. Und da möchte ich auch nochmal sagen, die Märkte sind so irrational nicht. Wenn man sich einfach die Signale der Politik anschaut, die waren sehr widersprüchlich. Und deswegen kann man wirklich niemanden dafür kritisieren und sagen, das ist alles irrational. Also vor allem auch, je weiter jemand weg ist, desto eher verstehe ich, dass jemand sagt, Europa, da lasse ich jetzt erstmal meine Finger davon.
Also das ist in der Tat richtig. Die Politik hat dieses Misstrauen, statt es gleich von Beginn an zu bekämpfen, immer weiter durch unklare und ambivalente Reaktionen gestört.
Gut, deshalb aber diese Reaktionen meine Bewunderung von und auch Merkel, das Verhalten geht ja im Moment weiter. Also da sind sich eben sozusagen führende Spitzen in Europa sind sich da uneinig. Man feindet sich ein wenig an. Der tut sich mal mit dem zusammen, der tut sich mal mit dem zusammen. Frankreich, Italien, Deutschland treffen sich, die anderen sind nicht dabei. Was muss denn da passieren, auch wenn jetzt Eurobonds nicht kommen können, weil es vielleicht gar nicht möglich ist oder man sich nicht einigen kann?
Ja, Sie haben eben zu Recht darauf hingewiesen, dass selbst die Einführung von Eurobonds wahrscheinlich Zeit erfordern würde. Das ist völlig richtig und das macht das Mittel eben auch dann nicht schnell einsetzbar und ich gebe der Europäischen Währungsunion noch ein Viertel bis ein halbes Jahr, wenn die gegenwärtigen Entwicklungen weitergehen.
Wenn nichts passiert.
Also entweder man möchte den Euro retten, wofür ich sehr stark plädiere, oder er wird vor die Hunde gehen. Und da hilft im Moment dann nur noch eins, dass die EZB ins Spiel kommt. Sie kann schnell agieren und sie ist die einzige Institution,
zur Erklärung, die EZB könnte Staatsanleihen aufkaufen,
tut sie zum Teil passieren. Schon, aber tut noch sie zum nicht so Teil massiv. Schon, aber sie wird natürlich dafür kritisiert. Die Bundesregierung will das überhaupt nicht. Mitglieder des Councils der EZB treten zurück und kritisieren das scharf. All dies sind ganz verheerende Signale. Aber wenn dies nicht geschieht, dann gebe ich dem Euro maximal ein halbes Jahr.
Und wie könnte dieser Zusammenbruch denn aussehen, dass einzelne Länder möglicherweise aussteigen?
Ja, was heißt aussteigen? Sie werden die Schulden nicht mehr bedienen können, weil das alles nicht mehr funktioniert, was hier beschlossen worden ist. Und dann haben wir natürlich den Schuldenschnitt, den wir vermeiden wollten. Das wird das Misstrauen immer weiter erhöhen, wie ohnehin ja schon die rezessive Entwicklung, die jetzt eingeleitet wird, die sich so langsam entfaltet, das Vertrauen weiter zerstört. Und insofern wird dann einfach ein Land irgendwann sagen, aus, vorbei, wir können nicht mehr zahlen
und dann ist der Fall da. Das Finanzsystem kommen, nicht? Wenn jetzt der Hüter sagt, 7% ist ja gar nicht so schlimm oder 8. Das Problem ist, dass die ganzen Anleihen, die Banken in ihren Büchern haben, die zu 4% gekauft worden sind, die sind bloß noch die Hälfte wert. Das heißt, wenn dieser Prozess sich fortsetzt, dann haben wir riesige Verluste in den Banken und die Banken gehen in die Knie. Und die Staaten sind jetzt eben nicht mehr in der Lage, anders als im Oktober 2008, die Banken zu stabilisieren. Wenn Irland heute sagen würde, Italien, wir garantieren für die Banken, dann hilft das nichts. Das heißt, es wird der Zusammenbruch, wenn das einfach so weiterläuft, wird über das Finanzsystem kommen und wird sich dann auf die Staaten weiter dann erstrecken. Und ich will das mal ganz klar sagen. Wenn Frau Merkel sagt, wir wollen, dass der Euro bleibt, der Euro ist wichtig für Europa. Das, was sie politisch macht, geht nicht in diese Richtung. Alle Maßnahmen, die zur Rettung notwendig sind, werden von Frau Merkel abgelehnt. Da muss ich sich fragen lassen, ist das wirklich ernst mit ihrer Behauptung, dass sie für den Euro ist? Wenn ich einen Patienten habe, der eine schwere Krankheit hat und ich verweigere dem Patienten die Mittel, die man hat und die man, mit denen man einsetzen könnte, die wirken würde, dann muss ich mich fragen lassen, ist es dir wirklich ernst mit der Rettung des Patienten?
Glauben Sie, dass der Hintergrund, einen Moment bitte, glauben Sie, dass der Hintergrund ist, dass man wirklich Angst hat ums eigene Land oder auch einfach innerpolitische Themen, FDP sitzt da im Nacken, eigene Parteikollegen sitzen im Nacken?
Ich glaube, das ist einfach ein sehr kurzsichtiges Denken. Man hat nicht den Mut, der Bevölkerung klar zu sagen, warum es geht. Es ist richtig, die Bevölkerung mag keine Eurobonds. Es geht hier auch nicht um Maßnahmen, die man mag oder nicht mag, sondern es geht hier um Notfallmedizin. Es geht darum, die Situation zu stabilisieren. Und man muss den Bürgern klar sagen, wenn wir das einfach laufen lassen, es kann sein, dass ihr Prinzip Hoffnung funktioniert. Es kann sein, dass Italiener nochmal eine Sparrunde machen, wobei die Gefahr ist, dass sie dann die Wirtschaft endgültig abwürgen. Nach der OECD hat Italien im nächsten Jahr eine Rezession, minus 0,5% Wirtschaftswachstum. Aber wenn Italiener jetzt noch riesige Maßnahmen machen zum Sparen, dann kippt die Wirtschaft endgültig. Es kann sein, dass es klappt. Das würde ich sagen, was Sie so sagen, wir lassen alles vom Prinzip Hoffnung. Das Feuer
nicht
geht.
Alles Prinzip Hoffnung, Herr Buffing. Jetzt wollen wir mal nicht überdrehen. Aber Sie können doch nicht sagen, dass eine Medizin, von der die Wirkung nicht eindeutig ist, ich meine, Ihre beiden Thesen können Sie ja vertreten, wir haben aber auch andere Meinungen hier, eine Medizin anbieten, die das Allheilmittel ist. Nehmen wir mal an, selbst an Ihre These stimmt. Wir haben dann aber unverändert das institutionelle Problem, dass das eine Vertragswerksänderung benötigt, dass Sie die Wahrscheinlichkeit haben, dass es nicht durchkommt. Und welchen Wert hat es denn, ein Instrument anzukündigen, lassen wir die Zweifel, die man an ihm haben kann, mal beiseite, das gar nicht politisch durchsetzbar ist angesichts der institutionellen Bedingungen, wie wir in der Eurozone haben. Das ist doch unverantwortliche Politik. Nun bleiben wir auch mal bei dem, was Politik gemacht hat. Das, was schädlich war, war, dass Barroso selbst auftritt und das, was am 26. Oktober im Grunde beschlossen wurde, was ich für weitreichend halte, zu desavouieren mit diesen drei Vorschlägen und drei Modellen zu Eurobonds. Das macht doch deutlich, dass der Akteur selbst nicht dran glaubt. Also man muss doch hier auch mal eine Disziplin in die Politik hineinbringen. Es ist inkonsistent.
Natürlich ist es inkonsistent. Aber das haben Sie eben auch angesprochen.
Das haben Sie eben angesprochen. Das ist ja nicht nur die Perspektive einer Hoffnung, sondern jetzt setzen wir das auch mal durch. Lassen wir doch die institutionellen Regeln mal entwickeln. Schuldenbremsen für alle. Wir werden einen Vertragszusatz bekommen in dem nächsten Gipfel am 8. Dezember. Solche Selbstbindungen wirken, ansonsten muss Arbeit geliefert werden. Das gilt übrigens auch für Deutschland. Wir müssen unsere Konsolidierungsanstrengungen
machen. Hat Herr Horn eben gesagt, noch ein halbes Jahr, wenn nichts passiert, dann war es das. Was meinen Sie?
Ich glaube, alle in Europa wissen, dass dieser Euro ein großes Asset für diesen europäischen Wirtschaftsraum in der globalen Struktur ist. Ich bin, damit das hier nicht falsch durch Ihre These vielleicht ankommt, nicht für eine Auflösung der Währungsunion. Ich halte die Währungsunion für einen wichtigen Teil dieser europäischen Integration und auch für einen Motor, der nach vorne treibt. Aber man muss jetzt schauen, was sind die richtigen Antworten. Es muss nicht immer irgendetwas, gelegentlich muss man auch einfach mal den Märkten gegenüber Ruhe zeigen und sagen, das ist eine Schlusslage, das setzen wir durch.
Wäre es im Moment richtig, einfach aus Band zu bleiben und zu tun?
Aber Herr Hüther, in welchem Lebenslage?
Wird das reichen?
Wird nicht funktionieren.
Wir sehen doch jeden Tag, dass die Zinsen hochgehen. In welcher Welt leben Sie eigentlich? Wir sehen doch seit Wochen, dass das ständig läuft. Irland ist das einzige Land, da ist das Niveau ja auch sehr hoch. Aber ansonsten geht das überall weiter hoch. Wir haben immer mehr Bankprobleme. In welcher Welt leben Sie eigentlich?
Ja, aber Entschuldigung, das sind jetzt Prozesse gerade vor dem Hintergrund einer Verunsicherung, die Politik selbst auslöst. Nö. Das sind ja diese widersprüchlichen Signale. Ich kann Ihnen nur sagen, das Signal jetzt Eurobonds anzukündigen, ist erst recht widersprüchlich,
weil es eine Hoffnung ist, die nicht eingeht. Wäre im Moment die bessere Variante.
Ja, Sie können nichts ankündigen, was Sie nicht umsetzen können. Also selbst wenn Sie mal die Zweifel noch mal, wie eben gesagt, weglassen an Eurobonds. Sie kündigen sie an und dann müssen Sie durch alle Länder in der Eurozone durchkriegen, durch alle Ratifizierungen. Und das Verfassungsgericht in Deutschland steht eindeutig dagegen. Es ist eine in der Sache, im Volumen und in der Zeit unbefristete Verpflichtung, die so gar nicht eingegangen werden darf.
Na gut, es gibt ja Modelle.
EZB, Herr Hüther. Die EZB handelt ja auch. Ich sehe das in Grenzen für akzeptabel. Nein. Aber sie sollte keine Generalgarantie abgeben. Da kommt sie ja nie mehr raus.
Da kommt sie schon raus. Aber sie muss im Moment handeln, weil sie die einzige Institution ist, die jetzt wirklich schnell handeln kann. Und wenn Sie diese Bedenken, ob der Geschwindigkeit der Eurobonds haben, die ich jetzt mal akzeptiere, dann müssen Sie ein anderes Mittel nennen, um tatsächlich die Eurozone in wirklich kurzer Zeit zu stabilisieren. Einfach zu sagen, wir warten jetzt mal zu und dass die Politik nur mit einer Stimme spricht, das ist ein Wabonspiel, Herr Hüther.
Da liegt sicherlich ein Risiko drin, aber das müssen wir ja abverlangen. Sie muss doch auch mal gebunden werden an die Beschlüsse, die sie selbst gefasst hat. Das können wir nicht immer einfach akzeptieren, dass das aus dem System heraus selbst in Frage stellt.
Also ich glaube nicht, dass die gesamte deutsche Parteienlandschaft Ruhe an dieser Front hält. Es gibt Herrn Schäffler, der weiterhin Unruhe verbreitet, der ein Referendum in der FDP durchsetzen wird, eventuell gegen den Euro.
Steht noch an,
es gibt einen Wirtschaftsminister, der von geordneter Insolvenz spricht, ohne eine Insolvenzordnung zu kennen. Es gibt in Europa noch viele Leute, die vieles dazu sagen. Ich glaube nicht an diese Ruhe.
Ruhe. Diese Ruhe wird nur auf den Märkten einkehren, wenn die EZB agiert. Sonst haben wir diese Ruhe nicht.
Frau Wettach, ich kann mich an einige Euro-Sendungen hier in der Phoenix-Runde erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass immer, wenn ich gefragt habe, was wäre dann, wenn einige Länder sagen, ich will den Euro einfach gar nicht mehr haben, ich steige aus. Wenn Griechenland sagt, ich will die Drachmen wieder zurück. Wenn Deutschland möglicherweise sogar sagt, ich mache das Spiel nicht mehr mit. Wäre das jetzt langsam eine Option? Also einige Experten sagen, so unwahrscheinlich ist das gar nicht mehr.
Also ich sehe nicht, warum Griechenland rausgehen wollte. Also es hätte die Schulden sind in Euro, es hätte einen riesigen Schuldenberg, wenn es die Drachme wieder einführen würde und abwerten würde. Griechenland hat gar nicht so viel, was es exportieren kann. Es hat keinen großen Besatz, keinen großen Industriebesatz. Also dem Land wäre überhaupt nicht geholfen. Deutschland wird nicht rausgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Absolut unvorstellbar.
Weil Deutschland auch viel profitiert hat, gerade was den Export angeht.
Eben. Also die Szenarien, also ich meine, man liest das. Bankenanalysten spielen das sehr zeit durch. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich glaube, es ist wirklich die einzige Hoffnung, die man haben kann, dass der politische Wille extrem stark ist, den Euro zu retten. Dass man nicht das eine Mittel jetzt hat, um wirklich schnell zur Lösung zu kommen, ist eine andere Sache. Und ich denke, im Notfall wird man auf ihre Lösung zurückkommen, so unappetitlich sie im Moment scheinen mag, weil man einfach früher zu viele Fehler gemacht hat, dass man im Laufe der Zeit nur noch unappetitliche Lösungsmöglichkeiten
hat. Also Ihre Lösung, da meinen Sie jetzt die EZB, die die Staatsanleihen massiv aufkauft.
Genau das spricht doch dann für die Eurobonds, denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht ideal ist, wenn der Notenbank Anleihen kauft. Das ist wirklich eine extreme Notfallmaßnahme. Sind wir uns vollkommen einig. So, wenn ich jetzt will, dass die EZB wieder rauskommt, muss ich versuchen, Mechanismen zu schaffen, dass die Staaten eben zu vernünftigen Zinsen ihr Geld kriegen. Und das sind genau die Eurobonds. Deswegen wäre aus meiner Sicht die Abfolge im Zweifel, wenn es wirklich brennt, muss die EZB löschen. Und zwar unbegrenzt. Dann muss man möglichst schnell versuchen, diese Vertragsänderung hinzukriegen für Eurobonds und gleichzeitig entsprechende Disziplinierungsmechanismen schaffen. Und dann wird auch ein Schuh draus.
Ja. Ich würde aber gerne noch mal wirklich dabei bleiben. Währungsunion austreten aus dem Euro oder nicht?
Ich habe mir noch nie verstanden, was der Vorteil für das Land sein soll. Sie haben es ja auch beschrieben, die Schulden haben Sie unverändert. Das große Problem, was passiert, war auch mit den Privatschulden. Also die dortige Unternehmer gegen Lieferanten im Ausland haben, da haben Sie auch noch mal enorme Verwerfungen. Und die Erfahrung zeigt, dass die Erwartung, dass die Abwertung hilft, Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen, eine ziemlich unbegründete, zumindest aus der Historie unbegründete Erwartung ist, denn die Abwertung führt zu einer solchen Inflation im Land, dass in der Regel dann die Lohnpolitik reagiert, auch reagieren muss und dann das, was eigentlich angedacht ist, also diejenigen, die das vertreten, sagen ja, durch die Abwertung kommt es zu einer realen Lohnsenkung und einer entsprechenden Anpassung der Preise, damit entsteht Wettbewerbsfähigkeit, sehr schnell korrigiert wird. Das ist das, was die Erfahrung der letzten Jahre zeigt. Griechenland hat ja in den Jahren vorher, vor der Währungsunion, tun können. Es war immer ein Land mit einem Leistungsbilanzdefizit, solange wir Daten haben, seit 75. Also der Vorteil für ein Land, auszutreten, das erkennbar dann ein Schwachwährungsland ist für mich nicht so richtig zu sehen.
Herr Horn, aber würden Sie es einem Land empfehlen?
Nein, auf keinen Fall. Nicht. Griechenland wäre sofort pleite.
Nicht nur Griechenland, anderen Ländern möglicherweise.
Das gilt auch für die anderen Länder, weil ihre Währung sofort abwerten würden und ihre Auslandsverschuldung in Euro würde sie sofort erdrücken. Sie müssten den Schuldendienst einstellen. Ja. Und dann ist ja auch die Frage, wollen die Menschen in diesen Ländern eigentlich diese eigene Währung? Und wenn sie sie nicht wollen, dann werden sie ihren ganzen Zahlungsverkehr dennoch weiterhin in Euro machen und der Zahlungsverkehr in dem Land wird zum Erliegen kommen. Das heißt, es wird massive auch politische Verwerfungen in diesen Ländern geben. Banken werden pleite gehen. All das, was wir nicht wollen, würde dann eintreten. Das ist keine Option.
Ich würde das auch mal gerne aus der Perspektive Deutschlands ansprechen, weil ja viele Leute denken, wenn wir aus dem Euro rausgehen, dann haben wir so eine Idylle, wo alles wieder so schön wie früher ist. Und das ist eben zum einen das Beispiel Schweiz, die ja erleben musste, dass die starke Währung die Wirtschaft fast kaputt gemacht hat.
Und dann sogar abgewertet eben.
Und die Schweizer Notenbank sich jetzt an den Euro gekoppelt hat. Aber wir hätten ja keinen Euro, an den wir uns koppeln könnten. Und ein anderes Land, glaube ich, was man auch mal betrachten sollte, das vergleichbar mit Deutschland wäre, ist China. Die Chinesen sind sehr exportorientiert, sehr erfolgreich im Export und die haben eben dafür gesorgt, dass ihr Wechselkurs immer so genau verläuft, wie sie das brauchen für ihre Exportwirtschaft. Aber China sitzt heute auf 3,2 Billionen Währungsreserven, Großteil davon amerikanische Staatsanleihen. Das heißt, was die Chinesen gemacht haben, um ihren Export zu sichern, ist eine riesige Transferunion mit den USA. Und da weiß ich nicht, ob das so viel besser wäre, wenn wir jetzt ein paar Billionen amerikanische Staatsanleihen hätten in Deutschland, also ob wir da so glücklich wären, im Vergleich zu den Haftungen, die wir jetzt vielleicht im Euroraum übernehmen müssen. Also es gibt nicht so eine heile Welt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Frau Wettach, nun ist Anfang Dezember der nächste Gipfel. Was glauben Sie, was wird da passieren? Man versucht nun gerade wirklich an Modellen zu schrauben. Was sollte da passieren?
Also Frau Merkel spricht ja viel von der Stabilitätsunion. Mhm. Und das ist ein Thema, was wirklich sehr dringlich ist. Es gibt Pläne, eventuell das nicht über eine Vertragsänderung zu machen, sondern auf einer anderen Ebene das machen, verstärkte Zusammenarbeit, um möglichst schnell den Märkten ein Signal zu geben. Ich glaube, das hat die Politik wirklich kapiert, dass sie schnell was machen muss. Wir haben diese Woche noch Anleihen, die begeben werden, also wo man auch noch mal ein bisschen die Temperatur erspüren kann an den Märkten. Wir haben in den letzten Wochen eigentlich immer erlebt, dass man an den Tagen vor dem Gipfel noch nicht richtig wusste, was passierte und dass wenige Tage nach dem Gipfel schon wieder Dinge obsolet waren. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es diesmal auch so sein wird.
Also noch nicht so das Patentrezept.
Ja, das Problem ist immer, dass die Politik Übersprungshandlungen macht. Sie macht jetzt wieder Vertragsänderungen für eine ferne Zukunft, so wie sie im letzten Jahr sich lange Gedanken darüber gemacht hat, was dann ab dem Jahr 2013 ist. Ich glaube, die Politik muss lösen die Probleme, die wir jetzt hier haben, und die muss sie möglichst bald lösen. Und wenn sie das nicht macht, dann treibt sie im Prinzip die EZB in die Verantwortung, zwingt die EZB alles zu tun, und dann ist es eigentlich auch nicht ganz ehrlich, wenn die Politik sagt, wir finden das nicht gut, dass die EZB das macht. Wobei die Politik ja das durchaus in der Hand gehabt hätte, sehr viel früher etwas zu tun. Die Politik hat die letzten 2 Jahre eigentlich verschwendet, um wirklich mal, man hätte ja all diese Dinge, Vertragsänderungen, hat man alles ja schon in die Wege leiten können, es hat die Zeit nicht genutzt, und jetzt liegt der Ball bei der EZB und die muss die ganzen schmutzigen Dinge tun.
Ja. Aber es ist ein bisschen unfair, Herr Bofinger, sagen wir haben letzten 1,5 Jahre nicht genutzt. Es ist ja nicht so, dass die Problemlage im Frühjahr 2010 so ganz klar war, dass wir Ende 2011 in der Situation sind, in der wir heute sind. Es hat eine Eskalation gegeben, die so nicht prognostizierbar war. Das muss man auch der Politik ein bisschen als Fairness mitgeben und in der Bewertung deutlich machen. Das ist auch ein Such- und Irrtumsprozess. Wir haben hier auch herausgearbeitet, es gibt nicht, wie Sie eben sagten, die Patentlösung, die sehr schnell und definitiv die Fragen klärt. Es ist ein Heranrobben an diese Themen. So hat man sich über diese Größe des Rettungsschirms, wie er ausgestaltet ist, entsprechend vorangerobbt. Und so auch die Frage, bis alle mal akzeptierten, dass institutionelle Regeln notwendig sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen. Ich darf daran erinnern, dass im letzten Jahr Schäuble als Erster für Vertragsänderungen geworben hat, im Frühjahr 2010. Gesagt, das müssen wir eigentlich so machen. Und alle anderen in Europa das abgelehnt haben. Aber wir sind jetzt bei einem Instrument, wo wir alle sagen, es muss über Vertragsänderungen gemacht werden. Und sie tun so, das wäre letztes Jahr schon klar gewesen. Also da müssen wir auch, glaube ich, fair sein. Und man muss einfach auch sehen, wenn wir diese Eurobonds einführen, das ist ja für uns dann, für die Bundesrepublik, einfach auch mit Mehrbelastungen verbunden. Denn die Hoffnung, dass der Liquiditätseffekt so groß ist, ist nicht anzunehmen. Und Sie haben ja auch die Eurobonds hingewiesen für die Finanzierung des EFSF. Die liegen 0,809 über der Bundesanleihe. Da sind Sie schon mal bei in zweistelligen Milliardenbeträgen.
Aber was hätte Deutschland davon, wenn eben das Vertrauen immer geringer wird und am Ende auch die deutschen Staatsanleihen nicht mehr gekauft werden und die Zinsen trotzdem steigen?
Also nochmal, das, was die deutschen Staatsanleihen betrifft, war eine andere Situation, das haben wir eben, glaube ich, deutlich gemacht, das hat nichts mit einem Käuferstreik zu tun. Und selbst die Italienischen sind ja platziert worden, so ist es ja nicht. Deutschland hat etwas daran, wenn es sorgfältig an seiner eigenen Konsolidierungsarbeit weiter voranschreitet und wenn in Europa klar macht, dass wir hier dieses gesamte Thema der Fiskaldisziplin vorantreiben müssen. Da müssen wir uns darauf einstellen und das hat auch Konsequenzen für die einzelnen Länder. Nur am Ende ist auch noch eine Eigenverantwortung der Länder da. Sie sind finanzpolitisch national souverän. Das ist die Situation und mit der muss auch umgegangen werden. Und das muss man auch zurückspielen.
Ein Punkt noch, wenn die Zinsen steigen in Deutschland, also wenn die Eurobonds höhere Zinsen hätten als die jetzigen Anleihen, dann ist das gut für unsere Sparer, für unsere Versicherungen, denn die extrem niedrigen Zinsen, die wir jetzt haben, ist eine Umverteilung von den Sparern, von den Versicherungen zum Staat, der sein Geld zum Nulltarif kriegt. Also höhere Zinsen für deutsche Anleihen, die werden ja überwiegend auch von uns in Deutschland gehalten, ist eine Begünstigung für die Sparer, für die Versicherung, also keine Katastrophe.
Wenn Frau Merkel dieses Argument bringen würde, würden vielleicht einige Bürger anders denken. Die machen sich nämlich Sorgen um ihre Sparer.
Berücksichtigen, dass wir bisher Krisengewinner sind, weil natürlich viele Anleger aus Griechen, die sonst griechische Staatsanleihen kaufen, in deutsche geflohen sind. Und ohne Krise gibt es natürlich auch keinen Krisengewinner mehr.
Dann sollte man aber das, was man als Zinsvorteil hat, eigentlich auch in die Defizitminderung durchgeben. Denn das sind 6 bis 7 Milliarden Euro. Und das sehe ich überhaupt nicht in Anstrengungen der deutschen Finanzpolitik, das im Defizit
noch weiterzugeben. Sie haben völlig recht. Diese Steuersenkungen waren sicherlich kontraproduktiv.
Aber man soll natürlich die Kirche im Dorf lassen. Wir laufen auf eine rezessive Entwicklung im Euroraum hin. Wenn da Deutschland ein bisschen mehr Dampf macht, kann das überhaupt nicht schaden.
Ich danke meinen Gästen für diese angeregte Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie auf Facebook mitdiskutieren möchten, das ist kein Problem, einfach mal auf Facebook Phoenix-Runde eingeben, dann finden Sie uns. Und ich finde, für zur heutigen Sendung war da ein sehr netter Kommentar. Alles, was gestern gesagt wurde, kann morgen anders sein. Schönen Abend noch, bis dahin. Tschüss.